Hallo und herzlich willkommen zu Lukas, dem Filmpodcast mit Lukas Gröning und Lukas Knabe.
Heute geht es um Ridley Scotts im Jahre 2000 erschienenen Monumentalfilm Gladiator.
Viel Spaß beim Zuhören.
Hallo, hallo Lukas, hallo liebe Freunde, hallo liebe Zuhörer. Herzlich willkommen wieder bei Lukas.
Herzlich willkommen.
Nachdem wir uns vor zwei Wochen mit Call Me By Your Name beschäftigt haben, in dem es ja durchaus um griechische Mythologie ging, ja, um griechische Kulturen, gehen wir heute ins alte Rom, Lukas.
Wir gehen, ins alte Rom, du sagst es schon. Und zwar gehen wir ins Jahre 180 nach Christus.
Das ist schon der erste Fun-Fact, den ich überhaupt nicht gewusst hätte. Welches ist das genaue Jahr, hätte ich überhaupt nicht gewusst. Aber ja, das Jahre 180, ja.
Genau, ihr habt es schon im Titel gehört. Es geht heute im Intro.
Ja, wir haben es im Intro, haben es ja schon gehört. Es geht heute um Gladiator von einem ganz fantastischen Regisseur, den wir beide sehr, sehr bewundern, wahrscheinlich, Ridley Scott, ne? Und man muss dazu sagen, es geht hier heute nicht nur um irgendeinen Film. Wir haben ja bereits über meinen Lieblingsfilm gesprochen, Pulp Fiction, denn es geht heute um den Lieblingsfilm meines Gegenübers.
Genau, wir haben uns gedacht, wir sprechen heute mal über meinen Lieblingsfilm, über Gladiator, der mich ja schon durch meine ganze Filmschauerkarriere begleitet hat. So könnte man es, glaube ich, treffend sagen.
Als Karriere ist es sehr gut. Ja. Große Karriere.
Einer der ersten Filme, den ich gesehen habe und der mir seitdem immer wieder im Gedächtnis geblieben ist, den ich auch immer wieder gesehen habe. Also man könnte durchaus sagen, dass ich den halbjährlich sehe. Mhm. Also so 2-3 Mal im Jahr sehe ich den bestimmt.
Wow.
Man kann ihn meiner Meinung nach auch immer wieder schauen. Entdeckt zwar nicht immer wieder neue Sachen. Es ist nicht mein Lieblingsfilm, weil er so hochwissenschaftlich oder auf der Metaebene so ein paar Gedankenblitze von sich gibt, sondern einfach, weil es ein Film ist, der mich irgendwo auf jedes Mal aufs Neue wieder beeindruckt, so vereinnahmt. Mhm. Und ich sag mal so, auf der Gänsehautskala, also von den Gänsehautmomenten, ist es schon, also gerade zu Anfang, am Ende, da sind schon viele Momente dabei, die mich so triggern.
Hm. Ich muss sagen, ich habe den Film vorgestern in Vorbereitung auf diese Besprechung nochmal gesehen. Und ich muss sagen, es war gerade mal das zweite Mal in meinem Leben, dass ich diesen Film gesehen habe. Das erste Mal als relativ kleiner Bub, als kleines Kind, habe ich mir den Film mal angeguckt. Und ich hatte so ein bisschen Angst. Also ich kenne schon viele von Ridley Scotts Filmen und ich finde die alle sehr, sehr großartig. Mhm. Ne? Von Alien über Blade Runner bis hin sogar zu seinem Fantasy-Film Legende aus dem Jahre 1985. Finde ich alles großartig. Und ich hatte Gladiator als so einen, ja, ich will nicht sagen so einen typischen, aber so einen typischen Monumentalfilm irgendwie, wie die Anfang der 2000er erschienen sind. Da komme ich auch noch übrigens zu.
Ja.
Im Gedächtnis. Und ich muss sagen, ich habe mir den angeguckt und ich war wirklich geplättet. Ich fand den wirklich viel, viel besser, als ich es gedacht habe dann nochmal. Und ich finde tatsächlich, dass da sehr, sehr viel auf der Metaebene drinsteckt.
Ach so,
muss ich ganz ehrlich sagen.
Das können wir gerne thematisieren, es,
sehr, sehr viel auf der Metaebene, sehr, sehr viele schöne Gedanken und teilweise auch Gedanken, die auch in unsere heutige westliche Gesellschaft durchaus mit reinragen. Mhm. Aber da kommen wir vielleicht später zu.
Ich hätte jetzt schon mal vorab eine Frage zum Thema Ridley Scott.
Ja,
du hast ja gesagt, dass der viele großartige Filme gemacht hat. Hat er auf jeden Fall.
Hm.
Würdest du sagen, dass das in den letzten 10, 15 Jahren an Qualität so etwas abgenommen hat, dass er sich jetzt mal den einen oder anderen Patzer geleistet hat? Siehe Alien Covenant, nenne ich jetzt mal.
Ja, ich muss dazu sagen, ich habe Alien Covenant nicht gesehen.
Ja.
Aber der Grund, dass ich Alien Covenant nicht gesehen habe, ist tatsächlich genau oder das, was du gerade angesprochen hast, weil ich mir Prometheus angeschaut habe.
Ja.
Und ich finde, dass dieser unfassbare Unterschied im Niveau, wenn du dir den ersten Alien-Film ansiehst, mit dem er es ja begonnen hat, diese ganze Reihe, da muss ich wirklich sagen, das sind schon Welten. Also Alien ist für mich ein absoluter Klassiker des Horrorfilms. Mhm. Unfassbar gruselig, ein unfassbar geiles Monster-Design und auch unfassbar toll, wie diese ganze gruselige atmosphärische Stimmung erzeugt wird. Da möchte ich aber nicht zu viel vorwegnehmen. Es kann ja sein, dass wir nochmal über diesen Film sprechen werden. Ich muss aber sagen, da im Vergleich dazu Prometheus beispielsweise oder auch andere vergleichbare Filme, die dann auch nach Gladiator kamen, wie Königreich der Himmel beispielsweise, die haben immer noch so ein ganz okayes Niveau, aber es ist jetzt nicht diese Magie, die ich früher gespürt habe, wenn ich mir einen Ridley Scott-Film angeschaut habe. Und auch nicht diese intellektuelle Bearbeitung bestimmter Themen, wie man es ganz besonders, wie ich finde, in Blade Runner sieht. Ne?
Ja.
Ein hochkomplexer, hochsymbolischer, komplexer Film einfach. Ne? Würdest du das sagen, dass sie abgenommen haben, oder kannst du dir die immer noch sehr gut angucken?
Also Ridley Scott, das ist dessen Filme machen mich immer so ein bisschen mundtot. Also ich kann schlecht was gegen Ridley Scott Filme sagen. Es ist dann meistens so, ich sehe Ridley Scott Filme, die ich noch nicht kenne. Ich war bei Alien Covenant im Kino. Und so dieses Alien-Franchise, das ist auch eigentlich schon immer so mein Ding gewesen. Finde alle Filme super, könnte mir alle Filme jeden Tag ansehen. Gibt es für mich keine Einwände. So auch Prometheus finde ich auch ein super unterhaltsamer, spannender, schön gemachter Alien-Film, der das Ganze nochmal so ein bisschen neu aufgreift, nochmal so vielleicht so ein bisschen so einen technologisierten Esprit nochmal reinschmeißt. Aber natürlich dann vielleicht nicht die Tiefe hat, die ein erster Teil hatte. Und da hatte ich mich schon so auf Alien Covenant gefreut. Jetzt kann man natürlich sagen, dieser ganze Fortsetzungswahn, dass alles, was irgendwann mal erfolgreich war, fortgesetzt wird, das kann man durchaus kritisieren. Aber trotzdem hatte ich mich einfach drauf gefreut. Der Trailer war vielversprechend. Dass dann letztendlich Michael Fassbender so im Fokus steht, hatte mich jetzt überhaupt nicht gestört. Und ich bin mit einem sehr positiven Gefühl dann aus Alien Covenant rausgegangen, finde den Film, ich habe ihn vor 2 Tagen auf Netflix wieder mal geschaut.
Was ist das? Ich wusste gar nicht, dass er da online ist.
Genau, da sind fast alle Alien-Filme online, so als Tipp.
Übrigens, gleich mal für alle Leute, weil wir wissen ja, durch was für schwere Zeiten wir gerade gehen, dass wir alle nicht ins Kino können und auf Streaming angewiesen sind. Unter anderem ist auch Gladiator sowohl auf Amazon Prime und auch auf Netflix zu sehen. Es ist keine Werbung, wir bekommen kein Geld dafür. Es ist nur so, ne, wir wissen, dass momentan ein bisschen schwierig ist, Filme zu gucken. Deswegen sind Streamingdienste was umso Schöneres in diesen Zeiten aktuell. Und ich habe mir auch auf Netflix angeschaut, weil ich den leider nicht zu Hause habe.
War es da eigentlich der Extended Cut? Waren es 150 oder 170 Minuten?
Es waren 170.
Dann war es der.
Es waren 150 Minuten.
150.
Den Extended habe ich nicht gesehen. Aber ich habe mir tatsächlich vorher von meinem Cousin sagen lassen, dass dass auf Netflix wohl ein fast 3-stündiger Extended Cut, also das, was du dann gemeint hast, wohl ist. Der ist da aber nicht. Das ist nur normale, ja. Fand ich aber auch schon okay. Du kannst ja dann vielleicht noch drauf eingehen, was man da zusätzlich sieht, falls du das gerade weißt.
Können wir dann gerne noch drüber sprechen. Ja, also könnte ich jetzt in 3-4 Sätzen sagen. Okay. Wurde aber nochmal kurz zurück zu Alien Covenant kommt, dass ich den kurz nach der ersten Sichtung fand ich ihn super, aber dann, wenn man sich so reinliest in die ganze Thematik, wie das so von den anderen Leuten aufgenommen wird, auch in unserem Freundeskreis, gibt es da ja ein paar, die das Alien-Franchise schon so ein bisschen abfeiern.
Zu Recht auch, absolut.
Ja, also super.
Das Franchise ist absolut großartig.
Genau.
Ja.
Und da hat man dann schon so ein paar kritischere Stimmen gehört, dass es nun dann doch so ein paar Erzählstränge gibt im Film, die den Film irgendwie so ein bisschen ins Nonsens treiben oder so ein bisschen eine Geschichte lüften wollen, die dann aber auf eine komplett idiotische oder an Haaren herbeigezogene Weise gelöst wird. Muss man jetzt wissen, der Film ist zum Glück von Ridley Scott, da war ich sehr froh drüber.
Ja.
Was er sich dabei jetzt gedacht hat, weiß ich nicht, aber mich hat es jetzt eigentlich nicht gestört. Ich kann mich mit den ganzen Gedanken, die der Film neu aufbricht, anfreunden.
Ja, muss auch dazu sagen, dass das gesamte Alien-Franchise ja nicht allein Ridley Scotts Baby ist, kann man sagen, ne? Baby, das ist eine ziemlich lustige Anspielung auf das Baby das Alien, fällt mir gerade auf. Sondern er hat den ersten Teil gemacht, er hat, glaube ich, Prometheus und Alien Covenant gemacht.
Ne? Das stimmt, ja.
Also er hat zum Beispiel den zweiten Film, der ja auch so ein absoluter Klassiker ist, ne? Er hat ja James Cameron meines Wissens gemacht, ne? Und hat ja diesen Horrorfilm in was komplett anderes verwandelt, nämlich in einen Actionfilm. Ne? Das ist ja eigentlich mehr ein Actionfilm, kann man sagen, ne?
Das stimmt.
Ja. Aber lass mal bei Gladiator bleiben.
Sehr gerne.
Das ist dein absoluter Lieblingsfilm.
Das stimmt, das ist mein Lieblingsfilm. Ich hatte es schon erzählt. Rührt aus der Kindheit her, seitdem ständiger Begleiter im Blu-ray-Player. Oder dann früher noch natürlich DVD. Da war es noch der DVD-Player. Ja, es gibt viele Extras, die man sich auch im Nachhinein ansehen kann, nach der ersten Sichtung. Mhm. Oder, also gucke ich mir heute noch gerne an, wie der Film so gemacht wurde, was da so für Gedanken dahinter stecken, was so die Schauspieler dazu sagen, was da so für eine technische Umsetzung dahinter steckt. Das ist alles ganz interessant und ziemlich zugänglich. Mhm. Ja, und so kann ich guten Gewissens behaupten, dass das wahrscheinlich mein Lieblingsfilm ist. Es fiel mir immer so ein bisschen schwer, das zu kategorisieren und einzuordnen. So Platz 1 bis 10, was sind deine Filme? Das kann man so aus dem Stegreif immer gar nicht so sagen. Mhm. Da muss man sich schon dann im Klaren werden, was man für Filme gesehen hat natürlich. Mhm. Manche vergisst man ja auch wieder.
Absolut.
Wobei die dann wahrscheinlich nicht zu denen gehören, die in den ersten, die unter den ersten 10 sind. Mhm. Aber dann so seit ein, zwei Jahren muss ich dann doch sagen, dass wahrscheinlich nichts über Gladiator kommt.
Mhm. Ist ja auch ein sehr, sehr erfolgreicher Film, ne? Und das ist ja ganz witzig, dass du das, oder ein sehr, sehr, also nicht nur erfolgreicher, sondern auch ein sehr guter Film, was ja auch diverse Fakten belegen, denn man muss sagen, der Film ist ja im Jahr 2000 herausgekommen und ist ja auch bei der Oscar-Verleihung 2001 angetreten und alter Schwede, da hat er ganz, da war der ganz erfolgreich. Mhm. Du hast eben schon angesprochen, auf den Extras kann man sehen, was so an technischer Umsetzung erreicht wurde, was die Schauspieler so sagen. Und das sind gleich zwei sehr, sehr gute Stichworte. Denn also der Film ist bei den Oscars 2001 als bester Film insgesamt ausgezeichnet worden. Hauptdarsteller Russell Crowe wurde als bester Hauptdarsteller auch ausgezeichnet. Das beste Kostümdesign, dafür hat er einen Preis gewonnen, den besten Ton. Und die besten visuellen Effekte. Und er war in weiteren Kategorien nominiert. Ridley Scott als bester Regisseur. Das beste Originaldrehbuch wurde nominiert. Oder ne, für diesen Preis. Joaquin Phoenix wurde als bester Nebendarsteller nominiert. Mhm. Der hat sich ja dieses Jahr seinen Oscar abholen dürfen dann endlich mal.
Stimmt,
ne? Für Joker. Für das beste Szenenbild, die beste Kamera, den besten Schnitt. Und Hans Zimmer wurde für die beste Filmmusik nominiert,
komponiert. Ne? Ja.
Auch völlig zu Recht, muss ich sagen.
Völlig zu Recht. Also alle Titel gehen da meiner Meinung nach völlig zu Recht an Gladiator. Wobei ich auch finde, dass die Effekte und die ganze technische Umsetzung heute noch, also wenn man sich den Film anschaut, kann man den jetzt nicht, sage ich mal, in die frühen 2000er verorten, dass man jetzt so sagen kann, okay, wurde weniger CGI verwendet. Hier sieht man doch noch so ein paar Unstimmigkeiten in der Technik, die ja heute optimiert wurden. Mhm. Da finde ich, dass Gladiator noch Maßstäbe setzt. Gerade so diese Helden eben, so diese Sand and Sandals-Geschichten. Schon so eine Art Referenz, was das meiner Meinung nach angeht. Vielleicht nicht, was die wissenschaftliche und historische Umsetzung angeht. Da ist ja, Gladiator, die Dramaturgie und, sag ich mal, die filmische Kunst wichtiger als jetzt irgendwelche historischen Punkte zu bedienen oder abzuarbeiten. Aber rein von der Technik her, von dieser Vision, von dieser Hollywood-Fantasie, wie wie Rom oder eine römische Provinz oder wie das römische Heer im Jahr 180 ausgesehen haben könnte, wird sehr plausibel und sehr glaubwürdig und auch natürlich sehr imposant, beeindruckend dann dargestellt.
Ja, das sind sehr, sehr gute Stichpunkte, die du da sagst, denn der Film stellt sich natürlich ganz klar, gerade was so Sandalenfilme angeht, in eine gewisse Tradition, ne? Und zwar gab es ganz, ganz früh im Hollywood-Kino ist der sogenannte Monumentalfilm entstanden. Ja, das waren so Filme, die halt besonders hohe Produktionskosten hatten, ja, die Massenszenen gezeigt haben. Ja, das ist was wir in Gladiator sehen mit Schlachtszenen oder mit diesen ganz, ganz vielen Menschen, wenn die in diese erste Stadt da kommen, wo der Gladiator seinen ersten Kampf bestreitet. Mhm. Kommen wir gleich noch zu.
Ja, gerne.
Ja, dann besonders speziell nachgebaute Kulissen, ne? Also es ist erstmal sehr, sehr teuer, sehr, sehr groß, sehr, sehr weite Winkel, die da aufgenommen werden, ne? Stellt sich damit also schon in die Tradition von Filmen wie Ben-Hur, Die Zehn Gebote, Kleopatra, Spartacus, ja. Und ich finde auch tatsächlich, dass Gladiator Anfang des 21. Jahrhunderts oder im Jahr 2000 wieder so eine Welle losgetreten hat. Weil danach schon relativ viele von Filmen dieser Art kamen. Ja, also Gladiator im Jahr 2000. Mhm. Dann hatten wir von den Jahren 2001 bis 2003 die Herr-der-Ringe-Reihe. Die ist zwar jetzt nicht irgendwie historisch akkurat, da geht's, ist ja kein historisches Ereignis, aber es ist auch so was Monumentales, ja, so große Schlachten und so. Ne?
Lange Lauflänge.
Ja, der erste Teil vielleicht noch ein bisschen weniger. Das wird eher vorbereitet oder dient eher so der Vorbereitung, würde ich sagen, für diese ganz großen Ereignisse. Aber dann auch im Jahr 2004 mit Alexander, ja, mit Troja, der mit Brad Pitt war sehr erfolgreich, hat auch ein historisches Ereignis dann dargestellt. Und Ridley Scott hat diese Reihe an Filmen eigentlich auch wieder so ein bisschen beendet mit Königreich der Himmel. Mhm. Das war auch nochmal so ein großer Monumentalfilm, der war dann aber nicht mehr ganz so erfolgreich und ist auch, glaube ich, nicht ganz so stark im kollektiven Gedächtnis geblieben. Und ich finde ja persönlich, so ein Abschluss dieser Reihe hat dann im Endeffekt 300 aus dem Jahr 2006 mit Zack Snyder gegeben. Mhm. Ne? Das auch eigentlich kein richtiger Monumentalfilm mehr war, der aber so dieses Schlachten, ja, dieses Schlachtenmotiv und dieses wir gehen zurück in die Antike so ein bisschen wieder aufgegriffen hat, das aber auf eine viel, viel kleinere Ebene gebracht hat.
Das stimmt.
Sagt ja schon der Titel, ne? 300 Mann gegen eine riesige Armee.
Das Persische Reich, das waren ja Millionen.
Ja. Genau, ja. Also ganz klar in der Tradition der Monumentalfilme, würde ich sagen. Mhm.
Ja. Wollen wir vielleicht mal was zur Handlung erzählen?
Ja, sehr, sehr gerne.
Wer den Film vielleicht noch nicht gesehen hat, den gebe ich jetzt mal so einen kleinen Abriss, worum es so grob bei Gladiator geht. Also wir haben ja schon gesagt, im Zentrum steht Russell Crowe, der die Figur des, ich glaube, Maximus Decimus Meridius spielt.
Ich hätte nur den Vornamen jetzt gewusst, aber ja.
Genau, das ist ja, also kurz Maximus.
Ja.
Im Film ist dann auch häufig von Maximus nur die Rede. Mhm. Der ist ein römischer Tribun, also ein römischer General, ein wichtiger Feldherr, der gerade in der Eröffnungsszene eine kurz davor ist und dann mit voranschreitender Eröffnungsszene auch eine Schlacht bestreitet mit dem römischen Heer gegen die Germanen in Germanien. Das heißt, man ist noch in den Eroberungsfeldzügen Europas. Rom hat sich da ja relativ breit gemacht in unserer Geschichte. Und genau das gehörte dann, sage ich mal, so zu den letzten. Dann Germanien, die letzte Bastion, ist jetzt nicht politisch korrekt, aber ich bleibe jetzt mal im Duktus des Films. Hm. Germanien war dann die letzte Bastion und man hat da irgendwie so einen Stamm, sag ich mal, in einer vernichtenden Schlacht ausgerottet. Wirklich eine Schlacht, die, sag ich mal, die Kampfkunst und die Kriegskunst des römischen Heeres zeigt. Allen voran dann Maximus. Bei dem man schon an den ersten Schritten sieht im Film, das ist ein Mann, dem ich, um jetzt auch wieder beim Film zu bleiben, folgen würde. Mhm. Das ist ein vertrauenswürdiger, integrer Mann, der auch hoch in der Gunst des damaligen Kaisers stand, Marcus Aurelius, der auch am Schlachtfeld stand und das Ganze beäugt hatte. Genau, die beiden pflegten ein sehr enges Verhältnis, also so ein Vater-Sohn-Verhältnis könnte man da schon nahelegen, wo es also biologisch bestand da keine Beziehung, allerdings durch seinen Charakter, durch seine ganze Art ist Maximus einfach so der Nächste oder der Vertrauteste des Kaisers gewesen. Jedoch hatte der Kaiser, also man muss dazu sagen, der Kaiser war schon ein bisschen älter, war schon so am Schwächeln, am Altern und hatte sich schon über seinen Abtritt Gedanken gemacht, wie es dann aussehen könnte, wenn er mal nicht mehr an der Macht ist oder wenn er sogar verstirbt. Er hatte noch einen Sohn, der hieß Commodus, gespielt von Joaquin Phoenix. Genau, und das war sein leiblicher Sohn, muss man dazu sagen. Und der sollte jetzt übergangen werden, weil Marcus Aurelius beschloss, Maximus als sein Nachfolger auszuerwählen. Mhm. Da muss man jetzt dazu sagen, dass Maximus von der ganzen Sache gar nicht mal so überzeugt war, weil Maximus war schon über 2 Jahre nicht mehr zu Hause in Spanien. Ich glaube, Trujillo hieß das Dorf. Mhm. Er hatte da so ein kleines Anwesen, vielleicht auch so einen kleinen Obstgarten, so bestellte Felder, Bauern. Natürlich seine Familie, seine Frau, ein Kind, Pferde und allerlei. Also ein ländliches Leben. Und da hat sie ihn eigentlich wieder hingezogen und er hatte eigentlich nur drauf gewartet, die Schlachten so schnell gefochten, wie es ging, um dann schnellstmöglich wieder in die Heimat zu können und freigesprochen zu werden. Er hatte seine Dienste erfüllt und hatte jetzt eigentlich drauf gewartet, nach Spanien zurückzukehren, aber Marcus Aurelius, der römische Kaiser, hatte was anderes vor. Er sollte die Führung Roms und des römischen Reiches vorerst übernehmen. Er sollte dem römischen Senat, sage ich mal, so eine Stärke zurückgeben, ihn festigen, ihn stärken, damit der römische Senat wieder in der Lage ist, der zur damaligen Zeit entweder durchsetzt war von Korruption, Schwindel und und da sollte Maximus, sag ich mal, wieder für Stabilität sorgen und letzten Endes Rom dem Senat übergeben, um dann von der Diktatur oder von einer Monarchie in eine Demokratie überzuwandern.
Ja.
Genau. Und so kam es dann, dass Marcus Aurelius seinen Sohn über diese Entscheidung, dass Maximus dann doch der Nachfolger Marcus Aurelius sein soll, informieren musste. So, er hat ihn informiert, seinen eigenen Sohn, und wurde daraufhin von ihm umgebracht. Wurde erstickt. Commodus hat seinen eigenen Vater kaltblütig ermordet.
Während einer Umarmung vielleicht, muss
man das sagen. Während einer Umarmung, ja. Genau, in seinen Armen hat er ihn erstickt.
Genau. Ja.
Und der Einzige, der zu dem Zeitpunkt wusste über die Entscheidung von Marcus Aurelius, dass Maximus dann letztendlich sein Nachfolger, sein vorerst Nachfolger sein soll. Also das war natürlich nur Maximus selbst. Und der musste dann natürlich auch noch irgendwie zum Schweigen gebracht werden, wurde dann von Commodus Prätorianern gefangen genommen, sollte exekutiert werden. Maximus konnte sich daraus befreien und ihm schwante schon so etwas Böses, dass es wohl an das Leben seiner Familie gehen würde. Deswegen ritt er dann, so schnell es ging, mit zwei Pferden, glaube ich, von den Lagern in Germanien nach Spanien und fand dort eine verbrannte, verkohlte Brache vor. Sein Sohn und seine Frau wurden getötet, wurden gekreuzigt. Er war noch verletzt, also Maximus war noch verletzt, die Wunde eiterte, war mit Maden besetzt und er schlief, also er begrub dann seine Familie noch, schlief dann neben den Gräbern ein und wurde dann letztendlich aufgegabelt von Sklavenhändlern. Die verschleppten ihn dann, glaube ich, in die Nähe von Afrika oder sogar nach Afrika. Und dort wurde er an den Sklavenhändler Proximo verkauft. Ich glaube, der heißt Antonius Proximo, ein Sklavenhändler, der eine Gladiatorenschule besitzt. Und in der wurde... Na gut, also zum Gladiator muss er nicht mehr ausgebildet werden. Das Handwerkszeug besaß er ja. Aber nun war er ein Sklave, der kriegerischen, martialischen Bespaßung des Volkes dienlich war. Und Maximus hat allerdings schnell mitbekommen, dass auch dieser Weg, wie viele andere, nach Rom führen könnte. Und wer ist natürlich in Rom? Commodus. Und so kam er auf die Idee, dass er Rache üben könnte. Natürlich, er war voller Hass, er ist förmlich implodiert vor Wut und angestauter Rachsucht, dass er die Aufgabe annahm, jetzt ein Gladiator zu werden. Und so kam es dann, dass sich Maximus natürlich durch seine Fähigkeiten schnell einen Namen machte, auch dann später in Rom. Dass sich das rumsprach, dass dann letztendlich Commodus, der römische Kaiser, auch aufmerksam wurde. Wer verbirgt sich denn dahinter dieser schneidigen Maske? Und so kam es dann, dass Maximus letzten Endes seine Möglichkeit bekam, Rache zu üben.
Ja.
Und das ist, sage ich mal, so ein grober Abriss über die Handlung.
Genau, gewesen. Er durfte dann im Prinzip, hat sich sozusagen die... es verdient, im Kolosseum vor dem römischen Kaiser zu kämpfen sozusagen, ne? Und hatte dann natürlich dann die Chance gesehen, eben Commodus unmittelbar oder in die Nähe von Commodus zu kommen Und ja, dieser sitzt dann natürlich oder ist dann natürlich, ja, wie du schon gesagt hast, drauf gekommen, okay, wer ist das eigentlich? Mhm. Ne? Den schaue ich mir mal genauer an.
Genau.
Ja, und dann gibt es einige Konflikte innerhalb des.
Genau, genau. So. Und diese ganzen Szenen, die da jetzt entstehen, mhm, diese ganzen Streitpunkte, die sind natürlich jetzt überhaupt nicht zur Geltung gekommen. Also ist wirklich eine ja, sehr spannende Heldengeschichte. Ich bin noch am Hadern, ob es wirklich eine Heldengeschichte ist. Mhm. Aber da können wir uns jetzt ja gerne mal drüber unterhalten.
Ja, absolut. Also ich muss erst mal sagen, dass ich den Film einfach extrem gut gefilmt fand, mhm, an sich. Ne? Also sehr, sehr schön gezeigt, wie die Kamera auch immer wieder das Geschehen unterstützt. Das ist mir vor allem in dieser ersten Schlachtszene aufgefallen, aber ja, eigentlich schon vor dieser ersten Schlachtszene, weil wir direkt wunderbar überliefert bekommen, was Russell Crowe, was Maximus eigentlich für ein Mensch ist, für ein, mhm, sehr gerechter Mensch, mhm, ne, und auch vor allem für ein sehr, sehr treuer Mensch, also treu seinem Kaiser, mhm, ergeben. Und ich finde, das sieht man besonders in den Einstellungen mit dem Hund, ne, weil du hast ja diesen Hund, der, mhm, ihm die ganze Zeit folgt, und dann hast du unmittelbar vor Maximus' erster Rede, hast du so einen Shot auf das Gesicht des Hundes und, mhm, dann auf das Gesicht von Maximus, mhm, ja. Das heißt, eigentlich so wird da so eine Verbindung direkt, ja, hingestellt, ne, und schon allein dadurch, und auch, dass ihm sowohl der Hund folgt, als auch die Mannen dann halt ohne Fragen zu stellen in den Kampf, zeigt schon so seine Führungsstärke und seine, ja, also die Akzeptanz, die er so in der Gesellschaft hat. Ne? Mhm. Und auch dann im Schlachtgetümmel wird das halt unfassbar schön gemacht, denn dieser Kampf in der Schlacht wird relativ wenig von außerhalb gefilmt, sondern direkt, die Kamera ist sozusagen mitten im Geschehen. Mhm. Ja? Und sie ist, sie unterstützt sozusagen diese Enge und diese, mhm, Unübersichtlichkeit. Mhm. Es wird besonders dadurch auch gezeigt, dass die Schlacht, dass das keine fließenden Bilder sind, sondern immer so einzelne abgehackte Bilder, die, ja, da entstehen. Ja, ne? Also, ja, auch keine Zeitlupe, sondern so einzelne abgehackte, mhm, Bilder. Dass so, dass man sozusagen auch als Zuschauer gar nicht mehr so richtig weiß, okay, wo bin ich hier jetzt eigentlich, mhm, so richtig? Ne? Und habe ich überhaupt noch einen Überblick? Mhm. Und den hast du dann nicht. Es ist sozusagen genauso, wie wenn du in einer Schlacht wärst. Also ich war jetzt noch nie in so einer Schlacht. Ne? Aber so stelle ich mir das vor.
Ja.
Ne? Und ich glaube, das ist ziemlich schön. Und die Bilder an sich finde ich auch relativ wenige artifizielle oder wenig, mhm, besonders künstlich hergestellte, sondern es ist eigentlich, ja, also dieses Artifizielle hat man eigentlich nur jetzt auf einer Traumebene, weil es gibt so einige Szenen, die von Rückblenden geprägt sind, die von auch dem Blick ins Jenseits geprägt sind, ne? Und diese Bilder haben alle nochmal so einen dunkleren Filter, mhm, drüber, ne? Oder sehen ein bisschen anders aus, ne? Das ist alles relativ wenig artifiziell, mhm, was eigentlich untypisch ist für Ridley Scott. Also gerade wenn man sich Blade Runner angeschaut hat, da kannst du halt jedes Bild direkt so rausnehmen und an der Wand hängen, mhm, gefühlt, ne? Und das macht Ridley Scott hier in Gladiator nicht, aber ich glaube auch bewusst, eben um so diesen Spagat oder diese Abgrenzung zwischen dieser Traumwelt oder beziehungsweise den Träumen von Maximus und, mhm, der Realität zu unterstreichen. Mhm. Das fand ich insgesamt ganz schön. Ja.
Um nochmal auf den Hund zurückzukommen,
ja,
da hatte ich die Idee, also Romulus und Remus, um jetzt zur römischen Gründungsgeschichte zurückzugehen, wurden ja, ich glaube, gesäugt oder aufgezogen von einer Hündin. Mhm. So, dass Rom quasi sich als Allegorie in einem Hund wiederfindet, mhm, durch diese Gründungsgeschichte eben, die dann, ich sag mal, Maximus dann schon folgt. Also Rom, mhm, oder sag mal so diese römische Führung, die ist Maximus irgendwie schon untergeben. Also er steht ja eigentlich, auch wenn er, sag ich mal, von der politischen Hierarchie nicht ganz oben steht, mhm, steht er trotzdem, mhm, über den Dingen und ist ja so eine untrügbare Eminenz, also ein wirklich so fast schon ein gottgleicher Held, dem eigentlich niemand was anhaben kann und dessen Meinung, dessen Überzeugung die absolute Wahrheit und einfach Gültigkeit ist. Nicht, weil er sie so durchdrückt oder, mhm, irgendwie aufoktroyiert, sondern weil er ja einfach sowas ganz Rechtschaffendes in sich trägt.
Ja.
Genau. Und nochmal zu diesen abgehackten, verschwommenen Szenen, Kampfszenen, da hatte ich mir gedacht, dass das vielleicht dann so dieser Siegesrausch ist. Die treten dann vor, mhm, allem auf in den Kampfszenen, wo man dann eigentlich schon sieht, okay, jetzt Rom hat, also das römische Heer hat natürlich die Oberhand. Und dann sieht man, denke ich nochmal, keine Großaufnahmen, sondern ich wollte eigentlich sagen.
Oh, weiß ich jetzt gar nicht genau, ob man nochmal eine Großaufnahme sieht. Während der Schlacht glaube ich nicht, aber danach vielleicht.
Ja, genau. Also
davor
man sieht dann noch mal so ein paar Truppenteile, die dann noch so total dreckig verletzt, aber dann so jubeln. Die Schlacht wurde dann natürlich gewonnen. Genau, also dieser Blutrausch, dieser Siegrausch, vielleicht so ein bisschen was, sage ich mal, die Gefühle, die vielleicht während der Schlacht entstehen oder so, diese Eindrücke, die man während einer Schlacht in sich trägt, um das dann irgendwie aufs Bild zu bringen. Hm. Dass man gar nicht so mitschneidet, was hier eigentlich abgeht.
Ja.
Man schlägt einfach um sich rum, versucht den Richtigen zu treffen. Und am Ende findet man sich wieder blutüberströmt, dreckig und geht als Sieger vom Schlachtfeld.
Ja. Das ist übrigens ganz witzig, dass man gerade diese, also Siegesrausch, ja, das kann sein, aber ich finde, das spricht eine Sache dagegen. Mhm. Also zum einen finde ich auch in anderen Filmen, wie beispielsweise, ich erinnere mich gerade an King Arthur, der 2005 erschienen ist, das ist noch so ein, also nicht ganz so ein Monumentalfilm, weil es ist nicht ganz so groß alles, aber da haben wir auch so Szenen mitten in der Schlacht und da unterstützt es eigentlich auch eher so diese Enge und da passiert es eigentlich nicht auch, als wird das nicht genutzt, um den Siegesrausch zu erzeugen, sondern um auch in dieser Enge so furchtbare Schicksale zu zeigen, wie beispielsweise ein Tod von einem Freund oder sowas, ne? Und ich erinnere mich gerade auch an, irgendwie erinnere ich mich, ja genau, das wurde auch in Martin Scorsese in Gangs of New York, ich glaube 2002 genutzt, da gibt's, hast du ihn mal gesehen?
Nee.
Da gibt's am Anfang so eine, also geht's um so Bandenkriege in New York, ne? Und da gibt's am Anfang auch so eine Schlachtszene zwischen zwei Banden oder zwischen mehreren Banden, die aber auf zwei Seiten verteilt sind und die kämpfen da so mit Äxten und so, ne? Und da gibt's halt hast du Daniel Day-Lewis, der spielt den Bösen in diesem Film und hast auf der anderen Seite, der Führer der anderen Bande wird von Liam Neeson gespielt. Und es ist, also es gibt dann, nach dieser Schlacht gibt es so einen Zeitsprung sozusagen und wir sehen einen jungen Leonardo DiCaprio, wie er durch diese Straßen von New York geht und Liam Neeson spielt sozusagen den Vater von dem jungen Leonardo DiCaprio in dieser Anfangsszene. Und da wird auch diese abgehackten Bilder werden dann genutzt, um ganz explizit zu zeigen, wie der Vater stirbt, sozusagen. Ne? Also um nochmal diese Dramatik zu zeigen. Ne? Und danach gehen die Bilder sozusagen oder fließen wieder ineinander über und du siehst wieder einen richtigen Film und nicht diese abgehackten Bilder. Und was anderes, was noch dagegen spricht, finde ich, dass dass der Kampf dass die Kämpfe in der Gladiatorenarena ja wieder ganz anders sind.
Ja.
Da hast du ja größtenteils fließende Bilder und da hast du auch nicht diese Unübersichtlichkeit. Ne? Da weißt du größtenteils, wo der Feind ist.
Ja.
Ne? Das Einzige, was vielleicht mal rauskommt, ist, dass mal irgendwie so ein Tiger durch die Arena tigert. Und ansonsten weißt du aber ja da, wo der Feind ist, weil es ist ja natürlich auf eine sehr geringe Zahl reduziert, würde ich sagen.
Das stimmt, da habe ich auch gerade dran gedacht, dass es eigentlich die einzige Sequenz ist, in der das Mittel dann wiederum verwendet wird.
Soweit ich mich erinnern kann zumindest,
ja, nee,
bin mir gerade überhaupt nicht sicher.
Ich
glaube schon, ja. Mensch, Gladiator.
Genau, du hattest noch diese traumartigen Zwischensequenzen erwähnt, die zu Ende des Films kommen, aber auch immer wieder zwischendrin als, ja sag ich mal, als Vision. Oder als also für mich erschien das immer so, dass Maximus hin und her gerissen ist, seine Familie ist tot, er möchte eigentlich zu ihr, aber nichtsdestotrotz oder nichtsdestoweniger, um manche Leute nicht wütend zu machen, auf der einen Seite möchte er sich rächen im Diesseits, auf der anderen Seite möchte er so zu seiner Familie im Jenseits und deswegen bewegt er sich immer so an der Kante zu beidem und verfällt manchmal so in diese Nahtoderfahrung, würde ich es fast so nennen, so diese Ausschnitte aus seinem Leben oder so diese Momente, was jetzt seine Familie machen könnte im Jenseits, holt sich dann aber wieder zurück ins Diesseits und wabert da immer so ein bisschen so dazwischen und wird gerade in sehr emotionalen Momenten, in sehr ergreifenden Momenten davon eingeholt und fällt so kurz, also klingt sich kurz so aus der Realität aus und fällt so in diese Muster zurück.
Ja.
Man erinnert sich an seine Familie, was seine Familie zum Jenseits machen könnte.
Ja, es gibt ganz, ganz wenige Bilder tatsächlich in der realen Welt, die auch so artifiziell wirken, wie dann in dieser Traumwirklichkeit, fällt mir gerade ein. Und zwar ist mir da ganz besonders im Gedächtnis geblieben, wie das Kolosseum zum ersten Mal gezeigt wird. Du hast ja nämlich diese Gladiatorensoldaten, die dann auf das Kolosseum zugehen und die Kamera schwenkt dann von den Gladiatoren auf das Kolosseum und sie erblicken das sozusagen. Ja. Und du hast dann so richtig künstlich diesen dunklen Himmel darüber und diese Vögel, die da hochsteigen und so. Ne? Was vielleicht auch so eine Art Vorbote schon darauf ist, dass da drin vielleicht der Weg in die Traumwelt oder ins Jenseits warten könnte.
Ach, das könnte sein, ja.
Ne? Das vielleicht. Und ich finde aber auch, und das... also es gibt, mir ist auch ein artifizielles Bild richtig im Gedächtnis geblieben, und zwar bei Commodus. Und zwar ist das, nachdem diese große Säuberung so gegen Ende des Films stattfindet, ne? Also ohne zu viel zu verraten, aber schickt dann mal die Truppen in die Stadt und es gibt so eine Art Niederschlag von der Revolution. Und da hast du auch diese untergehende Sonne und er schaut da so auf seinem Balkon so raus. Ne? Und was ja auch darauf hindeuten könnte, dass Commodus ja auch in so einer Art Traum vielleicht ist und dass sein Traum nur vielleicht dann die Liebe der Stadt Rom ist oder die Liebe seines verstorbenen Vaters dann zu dem Zeitpunkt. Ne? Also beide Hauptcharaktere, also beziehungsweise Protagonist und Antagonist in dem Film, sind eigentlich auf der Suche danach, so dieser realen Welt zu entfliehen auf irgendeine Art und Weise vielleicht, ne? Und das wird dann vielleicht durch diese Bilder transportiert.
Das könnte sein, ja. Na? Wobei jetzt natürlich auch beim Kolosseum, wenn im Film das erste Mal das Kolosseum gezeigt wird, so diese Ernsthaftigkeit, so diese Ehrfurcht und durch diesen Schwenk der Kamera auf Augenhöhe der Gladiatoren hoch zum Kolosseum, zur Großaufnahme des Kolosseums, hat dann natürlich nochmal so eine beeindruckende, imposante Wirkung, um jetzt, sage ich auch mal, zu zeigen, hey, hier, wir konnten im Jahre 2000 das Kolosseum phänomenal darstellen. Also ich glaube, das ist dann auch so ein technisches Protzen, dass man jetzt so zeigt, bam, hier ist das Kolosseum, Leute.
Und das sind auch so Szenen, die irgendwie an andere Filme von Ridley Scott auch erinnern. Also wenn ich mir zum Beispiel gerade Blade Runner oder auch Legend anschaue aus den 80er Jahren, da ist das auch so, dass du diese total zurechtgerückten Bilder, die so perfekt symmetrisch sind, ne, die auch so, wo bestimmte Objekte dann direkt hervorstechen, und natürlich würde es in der Realität wahrscheinlich nicht passieren, dass in genau diesem Moment so ein riesiger Vogelschwarm nach oben kommt.
Genau, ne?
Und so, ne? Es wirkt schon sehr, sehr künstlich alles.
Genau.
Das fand ich aber ziemlich geil. Das
super,
waren ziemlich, ziemlich geile Bilder, die man auch, wie ich finde, in den letzten Ridley Scott-Filmen nicht allzu sehr gesehen hat. Ne, so eine Schönheit nochmal, die uns da auf die Leinwand zaubert. Ne? Ich würde mal auf ein Thema eingehen, was ich mir hier herausgesucht habe. Denn du hast ja gesagt, dass du bis dato nicht so viel Metaebene beziehungsweise so viele gesellschaftsrelevante Themen vielleicht in Gladiator gefunden hast. Mir sind zwei richtig stark ins Auge gefasst, die auch immer wieder durch bestimmte Aussagen unterstützt werden, wie ich finde. Und ich überlege gerade, mit welchem ich anfange. Und zwar habe ich mir hier Notizen gemacht, das passt vielleicht am ehesten dazu, weil wir gerade schon so ein bisschen darüber geredet haben. Und zwar um den Konflikt zwischen Diktatur und Demokratie und tatsächlich, wie ich finde, auch einen Bezug, das konnte Ridley Scott damals noch nicht wissen vielleicht, aber doch eigentlich konnte er es schon wissen, weil diese Tendenzen gab es ja schon, aber auch so diese Tendenzen zum Vorgehen der neuen Rechten, wie wir sie gerade sowohl in Europa als auch in den USA und so weiter haben. Ich gehe erstmal so ein bisschen auf diesen Diktatur gegen Demokratie-Begriff ein, beziehungsweise nicht auf die Begriffe, aber ihr wisst ja alle, was Diktatur und was Demokratie ist. Ne? Warum schaue ich gerade in den Bildschirm, so als ob die Zuschauer da sind? Ihr wisst doch alle, was ich damit meine. Und zwar haben wir ja gesagt, dass Maximus eigentlich, oder beziehungsweise eigentlich ist Maximus ja jemand, der von Beginn des Films an, also er schlägt ja dann dieses Angebot von Marc Aurel aus, sein Nachfolger zu werden, sondern er will ja einfach nur nach Hause. Er will einfach nur nach Hause zu seiner Familie. Und er will sich eigentlich nicht mit dieser ganzen politischen Sache und so befassen. Ne? Das heißt, Maximus ist eigentlich von Beginn an ein relativ unpolitischer Mensch, kann man sagen. Während Marc Aurel, das kommt in dem Gespräch mit ihm vor allem raus, eigentlich ein Herrscher ist, der auch so ein bisschen Angst davor hat, im Nachhinein als Tyrann wahrgenommen zu werden. Das kommt in einer Textzeile ganz gut raus. Der aber eigentlich eher so einen Demokratisierungsprozess in Rom voranbringen will. Ne? Das heißt, er möchte den Senat stärken, er möchte diese Korruption aus dem Senat herausbekommen, sondern er möchte wieder wirklich, dass Politik für das Volk gemacht wird, ne? Und dass das Volk sozusagen die Macht übernimmt und an die Macht kommt, ne? Also eine Demokratie. Sein Sohn Commodus ist da ganz anders. Und da gibt es in dem Film tatsächlich auch so Aussagen. Also er ist im Prinzip ein Diktator, er lehnt die Demokratie ab. Und da gibt es so ein Zitat, was ich hier gerade suche. Genau, nach dem Sieg gibt es nämlich so eine große Feier und da reden die auch so ein bisschen über Politik und so. Ne? Und da fällt von ihm beispielsweise der Satz, wir müssen Rom von den Politikern retten oder vor den Politikern retten. Ja? Also vor den Politikern befreien. Ne? Das heißt, die Politik rauskriegen da und dass es sozusagen wieder einen starken Mann gibt, der Rom anführt. Ne? Das ist so sein persönlicher Punkt. Und Das wird später im Senat, ne? Also Commodus kehrt ja dann zurück und er wird dann fast schon wie so eine Gottheit gefeiert. Ne? Und das wird auch alles in so monumentalen Bildern gezeigt, so ein ganz weiter Winkel. Ne? Und wenn er so in diese Stadt reinkommt. Ne?
Es sind sehr kühle Bilder. Also ich finde, Rom wirkt da fast schon so in so einem schwarzen Metall-Look. Man sieht ja auch so die Stimmung des Volkes, die schimpfen da ziemlich. Also, für mich wirkt das alles sehr steril, sehr erzwungen.
Ja.
Und selbst als dann der Sohn seiner Schwester, Lucilla heißt die, glaube ich.
Lucilla heißt sie, ja.
Genau. Mhm. Selbst als dann der Sohn seiner Schwester das erste Mal den neu ernannten Kaiser erblickt, muss ein anderer Senator, ich glaube Senator Falco, muss sagen zu Lucius, hier, geh bitte zu deinem Onkel. Also eigentlich ist das ich sag mal so, der Reflex eines glücklichen Kindes, zu einem Menschen zu sehen, den es wirklich mag und schätzt. Da rennt natürlich so ein Junge drauf zu, ne, der neue Kaiser. So, aber das Kind bleibt halt, finde ich, sehr verhalten stehen und der Senator, der Commodus am nächsten steht, muss dann extra sagen, hier, bitte erzeug mal ein harmonisches Bild. Die Leute müssen sehen, dass hier Friede, Freude, Eierkuchen herrscht. Was aber schon das Bild, sag ich mal, nicht transportiert. Also hier wird ganz offen damit gearbeitet, dass hier ein Prozess stattfindet, der auf der bösen Seite des Films steht,
um es einfach zu sagen. Ja, absolut, ja. Das heißt, Commodus bekommt im Großen und Ganzen keine Liebe von niemandem, sowohl von seinem Vater nicht.
Das stimmt,
Das heißt, er ist auch noch, das ist noch eine zusätzlich gefährliche Mischung, er ist persönlich betroffen auch noch, ne? Und hat aber auf der anderen Seite alle Macht in seiner Hand. Ne? Das heißt, er kann im Prinzip nach Willkür frei entscheiden, was er jetzt macht. Ne? Und diese Ablehnung der Demokratie wird dann auch später, weil das ist gleich, glaube ich, die nächste Szene sogar, nachdem er in die Stadt zurückgekommen ist, wenn er im Senat ist.
Ja.
Da wird ja auch, er hört diesem, man sieht da, dieser eine Senator macht dann irgendwie Vorschläge dazu, wie man bestimmte Sparten der Gesellschaft irgendwie verbessern kann. Und er hört ihm überhaupt nicht richtig zu. Ja, er wirft ihm nur so diese Blicke dazu, diese ablehnenden Blicke.
Ja, ne? Desinteressiert, das juckt ihn überhaupt
genau, nicht. Genau, richtig, ja. Und es fallen dann auch mehrere Sätze, die, finde ich, die auch so ein bisschen aus den Spruch oder aus dem Vokabular von neuen Faschisten irgendwie sein könnten, wie wir sie heutzutage haben. Denn Commodus hat schon gemerkt, dass er für eine stabile Diktatur auch das Volk auf seiner Seite braucht. Ja, das ist ja auch der Grund, warum Hitler und Goebbels beispielsweise im Dritten Reich Propagandafilme gedreht haben und so. Ne? Das heißt, man will schon die Leute trotzdem von seiner Ideologie überzeugen. Ja. Und trotzdem, und das sehen wir auch heute, so dieses Verkaufen als einer vom Volk, beziehungsweise Verkaufen als jemand, der eigentlich auch was für das Volk tun möchte, ja, also für die Menschen, für die kleinen Menschen auch, ja. Er sagt dann auch so Sachen wie, ich bin der Vater und Menschen sind meine Kinder. Ich werde sie an meine Brust drücken und fest umarmen. Und das ist natürlich diese Umarmung. Ne? Das ist natürlich, zum einen ist das ein Zeichen für Liebe, zum anderen ist es natürlich eine ganz klare Referenz an den Mord, wie er seinen Vater umgebracht hat. Ne? Und dann ist so ein Satz gefallen, unter den ich da ein besonderes Ausrufezeichen setzen muss, wenn wir heute auch von rechten Gruppierungen sprechen. Denn er sagt dann auch einen Satz, dass er etwas beenden möchte, und zwar das öde Predigen vertrockneter alter Männer. Mhm. Und mir ist da sofort der Begriff der Altparteien in den Kopf gesprungen, als ich das gehört habe. Ja? Mhm. Also dieses alte System, was überhaupt nicht so richtig funktioniert, was marode ist, was irgendwie alt ist, was weg muss, ja, damit wieder was Neues, Starkes daraus kommen muss. Ne? Das waren so sofort meine Gedanken, als ich das gehört habe.
Und in der Welt, Also in der Denke sieht sich dann Maximus einfach nicht. Für mich ist Maximus so dieser Held gewesen, der in dieser neuen Welt, in dieser politisierten Welt einfach keinen Platz mehr hat. Deswegen, ja. Er wollte nach Hause zurück, wollte sich da rausziehen. Mhm. Und so dieser archaische Krieger, der eigentlich nur Bauer oder Krieg kennt, mhm, und kann, würde ich jetzt behaupten, findet da einfach keinen Anschluss zu dieser zivilisierten oder ja vielleicht auch irgendwo selbst an einer zivilisierten Welt. Mhm. So zivilisiert ist es dann alles doch nicht.
Ja.
Genau, ja.
Ja.
Ja, das stimmt.
Ja. Und anstatt die Lebensbedingungen der einfachen Menschen dann eben zu ändern, serviert er ihnen halt sozusagen Brot und Spiele.
Ja.
Ja, die Spiele, ja, die Gladiatorenkämpfe, ja, das Blut in der Arena, was sozusagen dann die Unterhaltung, mhm, ist im Großen und Ganzen, was man auch heute so unter Unterhaltungsmedien beispielsweise findet. Ja, also so eine Abstumpfung, die überhaupt nichts mehr, die eigentlich mehr was mit Konsum zu tun hat, mhm, ne? Anstatt mit einer ernsthaften Auseinandersetzung mit Kunst, die, ja, dann wieder, und, ja, und da komme ich dann später auch noch, ja, ein bisschen genauer zu, was mit Kunst dann auch da gemeint ist. Aber genau das so, dieses Abstumpfen. Und Maximus wird dann eigentlich, zumindest ist das mein Gefühl, durch den Mord an seiner Frau und seinen Kindern zu einem wirklich politischen Mensch eigentlich erst. Weil er dann eigentlich erstmal, also nicht wirklich ein politischen Mensch, mhm, aber dann merkt er erstmal, okay, was passiert, wenn so ein Diktator, der völlig frei entscheiden kann, nach einer eigenen Willkür, dessen Entscheidungen praktisch nur noch nach so einer Stimmung abhängig sind, ja, mhm, und das ist mit dieser persönlichen Betroffenheit, mhm, gemeint, was das sozusagen den Menschen bringt, ja, mhm, und das ist ja auch dann wahrscheinlich der Grund, warum er den Traum von Marc Aurel von einer demokratischen Gesellschaft in Rom erfüllen möchte, mhm, ja, und den Diktator loswerden möchte.
Mhm. Ich glaube auch, dass Maximus einfach total untergebener Mensch ist. Also sei es jetzt drum, dass er nicht viel von der Idee hält, in die Politik einzusteigen, möchte er trotzdem alles in seiner Macht Stehende dafür tun, den Wunsch von Marcus Aurelius, dem nachzukommen. Also da gebe ich dir auf jeden Fall recht, das stimmt.
Hm.
Was man da vielleicht noch anmerken kann, könnte. Wobei, ich denke noch mal kurz drüber nach.
Ja, es gibt noch, ich habe ja gerade schon von der Kunst gesprochen, beziehungsweise man kann erstmal was anderes sagen, denn gerade in der Arena kommt ja dann eigentlich dieses revolutionäre Potenzial, was in der Gesellschaft steckt, so wirklich zum Tragen. Oder man sieht es, mhm, erstmal so richtig. Ne? Also gerade die Arena, die sozusagen ihm das Volk untertan, mhm, machen sollte, mhm, wird ja dann zu dem Ort, wo sozusagen seine Macht am kleinsten ist, ja, nämlich durch den Sieg durch die ganzen Siege, die Maximus dann einfährt, ne, es werden ihm immer größere Hürden gestellt, ja, bis dann der ungeschlagene Champion der Arena reinkommt, mhm, und gegen Maximus kämpft, ne, und das Volk liebt ihn dann, dadurch, dass er diese Kämpfe gewinnt, zum anderen aber auch dafür, dass er halt komplett auf den Diktator scheißt und ihn öffentlich provoziert, ja, er spricht sozusagen das aus, was die Menschen eigentlich denken, ja, mhm, was die Menschen eigentlich eher mitbestimmen wollen, dann.
Genau, also nochmal kurz zu der Sache, weil du sagtest, also meiner Meinung nach düpiert er irgendwo Commodus.
Mhm.
Also am Anfang des Films sieht man, wie Commodus übergangen wird von seinem Vater und nicht zum Nachfolger ernannt wird. Das ist, sage ich mal, so die erste Blamage, hochgradig persönliche Blamage für ihn.
Mhm.
Und dann ist er Kaiser. Und ein Kaiser muss sich das Volk natürlich untertan machen.
Ja.
Aber das schafft er dann wieder nicht, weil Maximus ihm erneut einen Strich durch die Rechnung macht. Und wieder, ja, durch sein Auftreten, durch sein Verhalten, sich wieder über Commodus stellt. Also das ist so, mhm, das ist so diese erste Phase und dann nochmal diese zweite Phase im Kolosseum. Also diesem ganzen Streben von Commodus, erstens seinem Vater zu gefallen, dass er, sag ich mal, in die Vorzüge einer Kaiserschaft kommt, mhm, und dann wieder sich sein Volk gefügig zu machen.
Hm.
Beides wird gekreuzt durch Maximus.
Ja, und du merkst es auch, weil Joaquin Phoenix das auch fantastisch spielt. Diese Wut im Bauch, mhm, aber auf der anderen Seite diese Hilflosigkeit, mhm, weil er jetzt nicht einfach Maximus natürlich umbringen kann, mhm, weil das natürlich ein fatales Signal an das Volk wäre. Ne?
Genau.
Weil er sagt dann damit natürlich, okay, ich komme damit nicht klar, ich,
ja,
töte ihn jetzt einfach und ich, mhm, scheiß einfach auf das, was ihr wollt. Ja? Das genau. ist ja so dieses, dieses total Hilflose und auf der anderen Seite aber so, so Furchtbare. Was man auch in der letzten, vielleicht kleiner Spoiler, was man auch in einer der letzten Szenen sieht, weil die beiden kämpfen ja dann noch gegeneinander. Und er will ja dann extra, also er verwundet ihn ja dann vor dem Kampf und will ja dann extra, dass die Wunde verdeckt wird. Ne? Dass er sozusagen dann als der Siegreiche...
So einen kleinen Vorteil, ja.
Genau, ja. So, so als
weil
der
er genau
Siegreiche
weiß, dass er in einem gerechten Zweikampf niemals gegen Maximus gewinnen könnte.
Ja.
Und um sich das Volk dann natürlich gefügig zu machen, du hast es schon gesagt, Brot und Spiele.
Hm.
Aber da zeigt Ridley Scott dann auch, also das kann funktionieren. Mhm. Aber Ridley Scott zeigt dann auch nochmal, dass es eben nicht funktioniert. Und da jetzt, wenn man jetzt, sag ich mal, Joaquin Phoenix, also Commodus, jetzt auf eine, gegenwärtig politische Position überträgt, sieht man einfach, also Commodus hatte Spiele angepriesen, 120 Tage im Jahr irgendwie nur Spiele. Das sollte, soll alles sehr teuer gewesen sein. Mhm. Er hatte dann, glaube ich, noch Brot durch die Arena geworfen, Brot und Spiele, also kommt da wirklich aufs Bild.
Mhm.
Aber alles zu Kosten des eigenen Volkes zu einem späteren Zeitpunkt. Also
ja.
Er hat die römischen Getreidereserven verkauft, um in erster Linie Spiele gewähren zu können über einen langen Zeitraum und dann auch, kurzzeitig für Wohlgefallen beim Volk zu sorgen.
Ja, absolut.
Also ich sag mal, man verschießt jetzt sein Pulver in der Gegenwart, um, zu gefallen, aber nachhaltig ist es dann alles
ja. nicht. Es ist schon fast, kann man sagen, so eine Art Klassenkampf, der da auch stattfindet.
Ja.
Ne? Also es ist ja auch kein Zufall, dass Maximus ja auch im Verlauf des Films schon relativ weit am Anfang schon als Bauer bezeichnet wird. Ja, er ist ja Bauer, er ist ja sozusagen einer aus dem kleinen Volk,
genau,
ne? Und der sich dagegen wehrt. Und das passt auch wieder wunderbar zu diesem letzten Kampf, weil das ist in diesem Film so und das ist aber auch in unserer gegenwärtigen Gesellschaft so, dass die Möglichkeit auf Aufstieg und auf Wohlstand unheimlich von der Geburt oder beziehungsweise von der Herkunft abhängig ist. Ne? Das heißt, unfassbar Geld auf der ganzen Welt wird vererbt und damit hast du natürlich einen Wettbewerbsvorteil oder einen Startvorteil. Ne? Es ist also nicht so fair, wie uns das die Neoliberalen immer klar machen wollen. Und dieser Startvorteil wird ja auch in diesem letzten Kampf deutlich, ne? Weil Commodus macht ja
das
genau
stimmt,
das, ne? Er sticht ihm sozusagen diese Wunde und verschafft sich dadurch direkt einen Wettbewerbsvorteil, ne? Und das, dieser Klassenkampf wird auch an sehr, sehr vielen Stellen des Films gezeigt. Also natürlich bereits in der ersten Arena, noch nicht in Rom, sehen wir ja, das Erste, was wir sehen in dieser Arena sind, also zum einen hast du natürlich die Arbeiter und die Armen, die sozusagen die Gladiatoren sind, ne, und den Mittelstand, das sind sozusagen so ein paar Zuschauer drumherum.
Ja.
Du hast aber auch sehr, sehr viele reiche Menschen, die da so Weintrauben essen, ne, die ihren Wein trinken.
Die und vielleicht auch wetten.
Ja, genau, die auch darauf wetten, richtig, ja. Und im Großen und Ganzen, und das zeigt ja auch dieser Anfang, dass dadurch, dass die Soldaten ja im Prinzip das Römische Reich eigentlich erst geschaffen haben, ja, durch die Feldzüge, dass dieser ganze Wohlstand eigentlich auf der Arbeit der Kleinen aufgebaut ist, ja, und eben nicht auf der Reichen, die im Endeffekt nur davon profitieren, ja, weil sie eben die Gewinner der Gesellschaft dann im Endeffekt sind, ja, und das ist was es auch in unserer heutigen Gesellschaft gibt. Ich will jetzt nicht von Karl Marx anfangen oder so, ne? Aber es ist ja schon so, dass du durch deine Herkunft schon einen relativ großen Vorteil hast und dass du als normales Arbeiterkind oder als normaler Arbeiter relativ schlechte Chancen auf einen Aufstieg hast. Ne? Das fängt mit der Empfehlung dabei an, ob das Kind jetzt aufs Gymnasium gehen soll,
genau,
oder auf
die
Regelschule.
Ja,
genau. Und das fängt dann auch im späteren Arbeitsleben an, ne? Ob du jetzt in einer Familie groß geworden bist, die relativ viel Geld hatte, oder ob du in einer sehr, sehr armen Familie groß geworden bist, wo die Möglichkeit auch vielleicht ein bisschen höher ist, dass deine Eltern vielleicht, jetzt mal ganz extrem gesagt, Alkoholiker sind oder nicht so sehr auf
das... Es reicht ja schon, einen Migrationshintergrund zu haben.
Genau, Migrationshintergrund, das reicht auch schon. Rassismus übrigens, hat mich gewundert, ist was in dem Film kaum behandelt wird, was aber trotzdem irgendwie natürlich vielleicht auch so ein Vorteil ist. Ne? Also es gibt vielleicht so...
Ich glaube, das schwingt einfach der Epoche entsprechend einfach immer so ein bisschen mit. Ich glaube, der afroamerikanische Schauspieler wurde als Numide bezeichnet. Ich weiß jetzt nicht, ob das politisch korrekt ist.
Ja, ich habe auch drüber nachgedacht, ob es da vielleicht einen Punkt gibt bei dem afroamerikanischen Schauspieler, dessen Namen ich tatsächlich gerade überhaupt nicht weiß. Aber es wird zumindest kein großer Unterschied gemacht zwischen ihm und einem anderen, ne? Vielleicht außer dieser Bezeichnung, aber er ist ja auch ein Gladiator wie alle anderen, ja. Und das ist ja auch, dieser Gladiatorenkampf ist ja auch eine wunderbare Allegorie auf unsere heutige Gesellschaft, nämlich dass die Armen sozusagen gegeneinander kämpfen, um sich sozusagen Reichtum zu erschaffen, ne? Während die Reichen im Prinzip zugucken können. Ja. Ne? Erst, ganz schöner Tipp, erst im Oscar-Gewinner Parasite wunderbar behandelt. Da sehen wir im Prinzip auch so einen Klassenkampf, der aber nur auf der gleichen Ebene stattfindet und nicht gegen die Reichen sozusagen. Ja? Also es geht nicht darum, das System zu verändern. Und das ist die große Tragik. Ja? Auch so ein gewisses Klassenbewusstsein. Ne? Also dass man vielleicht gar nicht so richtig weiß, okay, also dass das so als gottgegeben dargestellt wird, ne? Und dass man selber gar nicht so richtig für seinen eigenen Wohlstand so richtig kämpfen möchte. Mhm. Ne? Und das zeigt auch in Gladiator, finde ich, schon allein das oder dieser Spruch, den die Gladiatoren immer sprechen, bevor sie kämpfen. Ne? Die stellen sich dann nämlich immer in so einer Reihe hin und sagen, wir, die wir bald sterben werden, grüßen dich. Mhm. Ja? Also dieses Klassenbewusstsein, schon diese Unterwürfigkeit. Mhm. Ne? Und dieses, okay, wir können nichts dran ändern, genau, wir kämpfen einfach gegeneinander und wir akzeptieren das.
Ja. Genau. Aber das ist ja, sage ich mal, in allen kriegerischen Handlungen, die sich durch die Geschichte ziehen, die jetzt abseits der Generalität, also jetzt nicht, also ich rede jetzt von irgendwelchen Fußsoldaten, von Infanterie, von Gladiatoren, die irgendwo die Drecksarbeit verrichten mussten, dann letztendlich für den Wohlstand gesorgt haben. Sagen wir mal, die Hoheit natürlich, sei es jetzt in der Arena, sei es jetzt auf dem Schlachtfeld, hat das Ganze aus eher bequemer Position beugt.
Genau. Ja. Es ist nur auch ganz interessant, weil Ridley Scott ja auch ein extrem kapitalismuskritischer Regisseur ist, was man vor allem im Blade Runner sieht. Also da sieht man es wirklich ganz, ganz bedeutend. Und er unterstreicht es auch hier an mehreren Stellen. Also ich könnte jetzt hier noch mehr Dialogzeilen vorlesen. Es gibt zum Beispiel auch eine, da will dieser Sklavenhändler, dem auch Maximus gehört.
Proximo,
genau. Der sagt dann auch zu einem der, ich glaube, das ist der Veranstalter von diesen Gladiatorenkämpfen, dass er ja nicht will, dass seine Krieger da erstmal jetzt kämpfen und der Organisator will aber unbedingt, dass diese Krieger da kämpfen und da sagt er, glaube ich, oder warte mal, ich weiß gar nicht, wer das genau sagt. Das fällt aber auf jeden Fall der Satz, jetzt muss ich suchen, wo ich das habe, wir kämpfen werden. Habt ihr denn keine, nee, warte mal, jetzt muss ich das suchen. Ja, genau, warum geht ihr nicht in den Kerker und holt all die Bettler und Diebe heraus? Ne? Mhm. Was auch nochmal so eine Referenz oder so, so ein Bezug zur niederen Klasse ist. Mhm. Ne? Weil da, wo Kriminalität entsteht, das sind im Endeffekt, das passiert im Endeffekt da, wo die Leute wenig haben. Ja? Ne? Einen anderen Grund gibt es ja nicht, außer man ist irgendwie bösartig. Ne? Oder besonders bösartig. Ne? Hast du dazu noch was zu sagen? Oder willst du vielleicht auch mal...
Also dieser politische Aspekt, das war mir jetzt in der Ausprägung gar nicht so bewusst. Metaebenen gab es für mich auch vorher schon, aber ich sehe in Gladiator eigentlich für mich eine ganz simple, ganz einfache, was den Film dann vielleicht auch für mich persönlich so gut macht, das ist wirklich eine einfache... Rachegeschichte eines Helden. Gut, ob das jetzt ein Held ist, da gibt es auch in den letzten Szenen so ein paar, ist so ein bisschen paradox, wie da, sage ich mal, das Ende erzeugt wird. Da können wir vielleicht noch drauf zu sprechen kommen. Aber so an sich ist das für mich eine sehr simple Geschichte, die Politik dazu benutzt, um die Handlung schon voranzutreiben und in die Löcher zu treiben, wo es hingehen muss. Aber im allgegenwärtigen Vordergrund steht wirklich diese Rivalität, auch diese Polarität von Anfang an, Maximus, moralisch, rechtschaffend, untrügbar und Commodus als
so das Böse.
Ja, als Schlange.
Also, als Schlange. Daran habe ich auch gedacht. Sonst ein Bild, was mir so von Scar aus.
Ja, genau. So als Schlange, als Erzengel, als Unheilsbringer, als
Du hast vollkommen recht. Also die Geschichte an sich ist auch extrem simpel. Und ich wollte nur damit aufzeigen, das sind so Punkte, die dann auch noch mitschwingen. Klar, einfach. Ne? Fall, ja. Und das ist sowas, was so ein Regisseur wie Ridley Scott, ich bin mir ziemlich sicher, als der einen Auftrag bekommen hat, ja, hier mach uns mal so einen Gladiatorenfilm, beziehungsweise weiß nicht, wie das gelaufen ist, aber so Monumentalfilme die für den Mainstream gedreht sind, die laufen ja oftmals so nach dem Motto, ja, hier, wir brauchen den und den Film, ne, und dreh uns den mal. Wir kennen das ja beispielsweise von Marvel oder von Star Wars aus den letzten Jahren, ne, wo du im Prinzip schon gar nicht mehr so richtig weißt, zumindest bei Marvel geht mir das so, welcher Regisseur hat den jetzt eigentlich gedreht, ne? Es werden im Prinzip nur Regisseure gebucht, kann man schon sagen, die ja. jetzt den Film da machen sollen, ne? Im Fall von Star Wars haben wir es jetzt vielleicht ein bisschen gesehen, weil die Filme halt sehr unterschiedlich waren und das dadurch vielleicht nicht so hundertprozentig gepasst hat, ne? Muss man vorsichtig auszudrücken. Aber so ein Typ wie Ridley Scott, der ist da natürlich so versiert, dass er so das, also er hat ja jetzt nicht das Drehbuch geschrieben,
ja. ne?
Aber der dann schon so ein paar Sachen dann noch mit reinpacken kann. Egal, ob es jetzt visuell ist oder ob er hat ja dann auch ein Mitspracherecht bei den Dialogen
ja.
und so. Ne?
Ja.
Und dann so, sozusagen nach dem Motto, wenn wir schon Dialoge schreiben, dann machen wir das noch so, dass das zum einen zu dem passt, was, was ich vielleicht damit ausdrücken will. Und zum anderen aber auch, dass es trotzdem, dass man trotzdem diesen Klassenkampf und diesen Kampf der politischen Systeme nicht so in den Vordergrund rücken. Ne? Es schwimmt alles so beiläufig mit und das ist eigentlich auch ziemlich geil.
Das macht schon ziemlich. Aber cool. Trotzdem ist es doch ein 100%iger Hollywood-Film.
Ja, das ist also, ein 100%iger Hollywood-Film.
Also,
aber die müssen ja sowas
Fall.
Nicht auskümmern.
Funktioniert für mich auch auf mehreren Ebenen. Man kann den Film durchaus so sehen, so vielschichtig, aber man kann auch diese sehr emotionale und auch sehr raue, also der. Man muss auch dazu sagen, für Zartbeseitete gibt es auch Momente, in denen durchaus geschluckt werden kann. Gerade in den Kampfszenen, in der Extended-Version sind da doch nochmal einige Szenen dabei, die nochmal, fällt mir jetzt ein, so eine Durchtrennung eines Torsos. So ein paar wirklich saftige Schläge ins Gesicht.
Ja.
Und dann der ein oder andere rollende Kopf, die das Ganze dann nicht verweichlichen, schon, sondern den Kampf auf eine sehr spektakuläre Art und Weise, mitreißende Art und Weise und auch übersichtliche Art und Weise, auch wenn die Kampfszenen dann doch recht zerschnitten sind, das muss man schon so sagen.
Aber ich finde, das ist auch gut so. Also es unterstützt diesen Kampf auf jeden Fall, finde
genau,
ich.
Genau,
diese Unübersichtlichkeit.
Macht das Ganze dynamisch, man weiß immer, wo man ist, aber man verliert nie den Fokus von Maximus, der im ganzen Film im Fokus steht. Ihm gehört die majestätische Musik von Hans Zimmer, die wirklich phänomenal ist. Habe ich tatsächlich auch 2018
live 2000 gesehen. Mal, 2000 Mal gehört.
2018 war ich in Leipzig zu The World of Hans Zimmer und da hat tatsächlich Lisa Gerrard, die da ihre Engelsstimme lieh, hat er tatsächlich live gesungen zu dem Score, war so ein kleines Medley, genau, zu Hans Zimmers Score.
Ja. Super. Ich wollte noch mal eine Sache loswerden, bevor wir vielleicht eher auf den technischen Aspekt noch ein bisschen genauer eingehen. Denn weil wir haben das jetzt schon, ich habe ja jetzt hier so meine Punkte mit dem Klassenkampf und mit dem Diktatur und Demokratie so ein bisschen ausgeführt. Ich möchte das noch zu Ende bringen, weil es gibt eine Szene, über die ich unbedingt noch sprechen möchte oder die ich unbedingt noch was sagen möchte. Und zwar gibt es nachdem, ich glaube, das war nachdem Maximus diesen krassen Champion in der Arena getötet hat, gibt es eine Szene, da gehen die so durch die Straßen und sehen auf die Entfernung ein Theaterspiel. Es ist ein Theaterspiel, in dem Maximus den Commodus vernichtet. Ja? Und das wird so richtig lächerlich gemacht. Ne? Es wird so richtig lächerlich gezeigt. Und mich hat das tatsächlich an eine Vorlesung erinnert. Nämlich an einen Kunsthistoriker. Und zwar Jakob Burckhardt. Der hat 1889 ein Buch geschrieben, und zwar griechische Kulturgeschichte. Ist jetzt griechische Kulturgeschichte, aber ich finde, man kann es auch übertragen, weil es sind so ganz grundsätzliche Sachen zur Rolle von Kunst in einer Gesellschaft da drin behaftet. Und zwar hat er den Menschen dort als schöpferisch denkendes Ich mit kritischem Potenzial gesehen, welches eine kulturbildende Kraft in sich trägt oder befördert. Ja? Und er hat dort drei Potenzen einer Gesellschaft dargestellt, ja, also drei große Punkte, aus denen eine Gesellschaft besteht. Das ist zum einen der Staat. Staat ist ja klar, ne? Also die das zu sagen haben, beziehungsweise in dem Fall der Diktator. Die Religion, die hier als Ausdruck eines ewigen und unzerstörbaren metaphysischen Bedürfnisses des Menschen definiert wurde, ja, also so etwas Größeres, so etwas nicht physisches, nämlich so etwas, was sozusagen über dem ist, was wir sehen. Mhm. Ja, also Gott im Endeffekt, ne? Gott so als als metaphysische Projektion von dessen, was wir sind. Ja? Und er hat die Kultur gesehen, beziehungsweise die Kunst. Und die Kunst sei hier das Freie, das Bewegliche, das Vielgeschichtige im Verhältnis zur festgelegten und vereinfachten Zwangsgewalt des Staates und der Religion. Er hat also die Kunst bzw. die Kultur als Mittel zur Kritik an Staat und Religion aufgefasst. Und ich finde, sowas sehen wir in dieser Szene auch, wie wir es schon vorher gehabt haben, relativ pointiert und jetzt nicht so sich in den Vordergrund drückend, aber wir sehen das schon, dass sozusagen hier erstmals die Kunst verwendet wird, dieses Theater, um ein kritisches Potenzial in der Bevölkerung darzustellen, ja, um zu zeigen, okay, man kann sich jetzt hier öffentlich über den Kaiser lächerlich machen, ja, und ihn sozusagen kritisieren, ja. Das fand ich ganz fantastisch, das wollte ich nur nochmal erwähnen.
Da kann ich auch dran anknüpfen, das war früher, sag ich mal so, die Veranstaltung einer römischen Komödie. Mhm. Die waren so ein Spiegel der Gesellschaft. Die Themen, die jetzt brisant waren, wurden Beispiel Plautus und Terenz, waren so sehr bekannte römische Komödianten, die dann, sage ich mal, durch die Städte zogen, durch die Provinzen zogen, ihre kleine Bühne errichteten, waren eigentlich alles relativ arme Menschen, diese Komödianten. Und die spielten dann Situationen nach oder persiflierten die und karikierten die auf eine Art und Weise, die man dann auch in Gladiator kurz sehen kann. Also da, ja, dieser kleine Kampf mit diesen Holzschwertern und diesem Kleinwüchsigen und Commodus und den Großen in der stählernen Ritterrüstung, in einer goldenen Ritterrüstung war es, glaube ich, Maximus, in so einem kleinen Kampf, der dann von einem Erzähler irgendwie lustig ausgestaltet wird.
Ja, man kann sagen, es sind eigentlich so zwei Arten des Gladiatorenkampfes, die ja dargestellt werden. Ne? Also einmal den in der großen Arena, so eine Art Propagandamittel für den Diktator. Ja, und das erinnerte mich auch, ich musste da auch, weil ich es ja schon mit neuen Rechten und mit Nazis hatte und so, ne, ich musste da auch so an die Olympischen Spiele in Berlin denken, irgendwie, als mir das angefallen ist. Und Commodus spricht auch an einer Stelle davon, dass seine Schwester ihm ein Kind geben soll, damit er und seine Nachfahren 1000 Jahre regieren können. Ja, also das 1000-jährige Reich natürlich. Und dann aber diese kleine, pointierte, kritische Form des Theaters, die auch nicht blutig ist oder so, die auch nur im kleinen Kreise stattfindet, also nicht für die große Masse, sondern die einfach nur ein Mittel ist, um sich über den Diktator lustig zu machen und diesen zu persiflieren. Ja. Genau. Fand ich ganz großartig. Auch wenn es nur eine kleine Szene ist. Aber hey.
Ne? Ja, das sind so kleine Schauplätze, die dann vielleicht Ridley Scott noch so eingepflegt hat, wo er vielleicht gesagt hat, hier bringen wir dann doch noch mal ein bisschen Substanz, ein bisschen Geschichte mit hinein und wollen das nicht einfach übergehen, sodass dann ja vielleicht ein seelenloser Heldenepos entsteht, wie er dann durchaus in vergangener Zeit schon gedreht wurde. Genau, das gibt den Ganzen noch so ein bisschen Tiefgang tatsächlich, ja. Mhm.
Ja, ganz, ganz fantastisch. Hast du noch irgendwas, über was du sprechen möchtest? Du hast ja mit der Musik angefangen. Du hast Hans Zimmers Musik live gesehen.
Genau, in Leipzig tatsächlich. Und ja, genau, war ein phänomenales Ding, die Musik. Ich erinnere da nur an das Lied Now We Are Free. Mhm. Das kann man sich auf jeden Fall mal anhören. Das ist
Welches ist Now We Are Free?
Das ist, glaube ich, das allerletzte.
Ah, mit diesen Gesängen da.
Genau, das, von dieser Lisa Gerrard. Da kann ich auch jetzt an die Szene anknüpfen, die für mich so ein bisschen paradox ist. Da spielt dieses Lied. Alles ist gerade sehr emotional, sehr sentimental, fast vielleicht auch ein bisschen pathetisch, ein bisschen zu gefühlvoll, das Ganze. Ja, Maximus wurde aus der Arena rausgetragen von Senatsmitgliedern, von seinen Gladiatorenkollegen, aus der schon leeren Arena, als er da, sag ich mal, tot umfiel. Commodus wurde in der Arena gelassen.
Ja.
Ihn ließ man liegen. So, und nun begräbt, wenig später, die Arena war da schon komplett gesäubert, begräbt wenig später dieser afroamerikanische Schauspieler. Ich versuche den Namen korrekt auszusprechen. Jimon Hunsu, hieß im Film Juba. begräbt diese kleinen Holzfiguren, die den Sohn von Maximus darstellen und seine Frau, die er immer so als Talisman bei sich hatte. Genau, und diese Figuren wären in der Erde des Kolosseums begraben. Finde ich jetzt ein bisschen schwierig. Also zum einen war das Kolosseum, denke ich mal, kein Ort, auf den Maximus so richtig Bock hatte.
Ja.
Er konnte auf dieser Erde seinen größten Hass, seine Rache verüben an einem Menschen, der letztendlich als letzter auf dieser Erde tot liegen blieb. Na klar, ist das ein schönes Symbol, dass dann in der Erde des Kolosseums, wo Maximus erfolgreiche Schlachten gefochten hat, letztendlich seine Ruhe gefunden hat, dass dann da auch irgendwo die Puppen vergraben werden. Aber ich fand das als Ort, seine letzten Sakramente zu vergraben, ein bisschen paradox.
Ja, das stimmt vielleicht. Also ich hätte es mir jetzt so erklärt, weil ich habe ja mit diesem Klassengesellschaftshintergrund habe ich ja hier argumentiert, dass das im Prinzip so vielleicht dieser Ort ist, an dem die Demokratie wieder neu geboren wurde, ja, wo sozusagen beide Klassen gegeneinander gekämpft haben am Ende, wo du so diesen großen Clash gehabt hast und wo dieser Klassismus eigentlich aufgehoben wird, sondern wo beide auf einer Ebene sich begegnen eigentlich, ne? Und das vielleicht so als Geburtsstunde dieser Demokratie, wenn es denn so kommt, ne? Aber du hast schon recht, also das ist ja als kein Ort, der für Maximus persönlich, ja,
und
es ist ja eine Geschichte um eine Person im Endeffekt, ne? Es ist ja jetzt nicht, dreht sich ja nicht um irgendwie ganz, ganz viele, sondern es ist ja schon ein sehr subjektiver Film im Großen und Ganzen, ne?
Und da hätte ich vielleicht noch als letzten Punkt meinerseits anzuführen, dass ich da auch etwas komisch fand. Oder allgemein, das zieht sich eigentlich durch den ganzen Film, dass es immerhin diskutierbar ist, ob sich ein Senat, ob sich ein demokratisches Organ, sage ich mal, einem Helden einem Mann untergeben sollte, der eigentlich nur Rache im Sinn hat. Also im Prinzip, deswegen streite ich mich noch drum, ob das jetzt eine wirkliche Heldengeschichte ist, ob Maximus ein echter Held ist. Denn im Prinzip geht die ganze Geschichte im Groben nur darum, Rache zu üben. Maximus will Rache an Commodus üben. So, und dann erklärt sich quasi ein Senat, ein parlamentarisches Organ, dazu bereit, okay, wir unterstützen das, wir stehen ihm bei, wir befürworten das, wir huldigen ihn und tragen ihn auf unseren Schultern aus der Arena.
Ja.
Also ich glaube, dass es dann einfach so ein Widerspruch in sich ist, so dieses Rache-Befriedigen steht dann irgendwie
das stimmt.
Zur Demokratie ein bisschen.
Und das Ding ist, selbst wenn Maximus überlebt hätte, hätte man ja jetzt eigentlich nicht gewusst, okay, wird der Typ jetzt im Endeffekt, also wir haben ihn als sehr gerechte Person kennengelernt, aber besteht dann nicht vielleicht doch die Gefahr, dass er trotzdem die Macht irgendwie an sich reißt, ne? Und das sagt ja auch im Film, kurz bevor, also es wird ja dann ein Revolutionsversuch gestartet zwischendrin, ne? Da sagt ja der eine Senator auch zu ihm, ich möchte nicht, dass eine Diktatur durch eine andere ersetzt wird, ne? Also dass da sozusagen schon diese Angst steht, dass dann Chaos entsteht und dass dann wieder der Stärkste die Macht an sich reißt und dass der ganze Spaß eigentlich von vorne losgeht, ne?
Aber der Film lenkt einen mit jeglichen Druck drauf, dass Maximus, sage ich mal, dann das tragische Happy End darstellt als Held.
Ja, das ist sozusagen eigentlich nur so den Diktator abschafft und dann sich zurückzieht, wenn man so möchte.
Ja. Ne? Ja. Genau. Gibt es von deiner Seite noch was zu sagen?
Also ich habe alle meine Punkte abgehandelt, muss ich sagen. Alles, was ich sagen wollte, habe ich heute gesagt. Ich finde den Film im Großen und Ganzen ganz, ganz fantastisch. War überrascht, wie großartig ich ihn fand, auch gerade die Musik. Mir ist da besonders die Parallelmontage relativ weit zu Beginn des Films in Erinnerung geblieben, wenn Maximus in seine eigene Heimat reitet und parallel seine Frau und sein Kind abgeschlachtet wird. Das sind so tolle Bilder und so eine tolle musikalische Untermalung. Hat mir sehr, sehr großartig gefallen. Ja. Fand ich sehr, sehr, also besser, als ich ihn in Erinnerung hatte.
Auf jeden Fall. Das freut mich.
Sehr, sehr toller Film, ja.
Bevor wir schließen, wollen wir vielleicht noch einen kleinen Ausblick auf die nächste Folge geben.
Sehr, sehr gerne. Die nächste Folge wird nicht erst in 2 Wochen stattfinden, denn es ist ja gerade Corona-Zeit leider. Das heißt, die Menschen sitzen alle zu Hause, ne? Sie haben ja, also beziehungsweise außer die, die arbeiten müssen, Shoutout an alle, die gerade in den Lebensmittelläden, in den Krankenhäusern und was weiß ich so, in der Post und so nach wie vor den ganzen Laden am Laufen halten. Aber es gibt sehr, sehr viele Menschen, gerade wie uns Studenten, die gerade zu Hause hocken und nicht so richtig wissen, was sie zu tun haben. Ne?
Das stimmt, ja.
Das heißt, die nächste Folge wird es schon, es wird nicht im regulären Plan weitergehen. Mhm. Wir haben schon einen Plan oder wir wissen schon, über welchen Film es direkt beim nächsten Mal so richtig gehen wird oder der im Plan steht. Aber wir haben eine kleine Zwischenfolge, die werden wir einschieben und zwar in der nächsten Woche. Genau.
Genau, wir haben uns gedacht, dadurch, dass wahrscheinlich viele von uns, die Streaming-Plattform des Öfteren frequentieren, wollen wir euch mal so eine kleine Auswahl, so eine kleine Liste näher bringen, die Filme beinhaltet, die wir wahrscheinlich als sehr sehenswert betrachten und die dann auf den üblichen verdächtigen Streaming-Plattformen zugegen sind.
Genau. Was findet man alles bei Netflix, bei Amazon Prime, bei dem neuen Kanal vielleicht Disney Plus auch, bei Mubi auch übrigens an alle Studenten, die können das nämlich kostenlos nutzen, das wissen viele nicht. Also tatsächlich. Und da gibt es nämlich ganz, ganz viele fantastische Filme, vielleicht auch ein paar Perlen, die vielleicht ein bisschen unbeachtet sind oder die vielleicht Leute sehen sollten. Und da werden wir uns mal ein bisschen umgucken und werden in der nächsten Folge über mehrere Filme sprechen. Natürlich nicht in der Länge, wie wir das bisher so immer gemacht haben, aber wir werden so kurze, kleine Tipps werden wir euch auf jeden Fall geben können.
Genau. Super. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Es ging um meinen Lieblingsfilm, ein hervorragender Film. Ich lege ihn euch wärmstens ans Herz. Schaut ihn euch an.
Auf Netflix und auf Amazon Prime zu finden. Damals schon den ersten Tipp. Genauso übrigens wie Call Me By Your Name, den wir vor 2 Wochen behandelt haben. Ist auf Netflix zu sehen, nicht auf Prime, glaube ich. Müsst ihr mal gucken.
Auf Netflix,
ja, auf Netflix auf jeden Fall, ja.
Damit soll es das gewesen sein.
Ja.
Wir verabschieden uns.
Ja.
Bis nächste Woche.
Yo. Macht's gut.
Ciao.